Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen. Fast live aus Hamburg.
Es ist Mittwoch, der 21. August 2019. Ich bin Lars Nikolaisen, Friseurmeister und Friseurunternehmer aus Hamburg und ich begrüße euch zur 6. Folge von Nun mal deutlich. Heute bei mir zu Gast ist der Namensgeber und Inhaber der Meininghaus Akademie. Heute bei mir zu Gast ist Axel Meininghaus. Ach, was freue ich mich auf diese Podcast-Aufnahme. Endlich ist wieder Mittwoch und ich kann eine neue Podcast-Folge aufnehmen und ich freue mich darüber total. Und das hat gleich mehrere Gründe. Natürlich, heute ist es so, dass ich mich auch sehr auf meinen Gast freue. Ein ganz besonderer Gast, ein ganz wertvoller, wunderbarer Mensch und Kollege, den ich heute begrüßen darf. Und ich könnte mir vorstellen, dass so einige Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hören, auch eine Vergangenheit mit Axel Meininghaus haben, weil sie vielleicht in der Akademie dort in den Beruf gestartet sind oder dort ihren Meisterbrief gemacht haben oder sich haben weiterbilden lassen, wie auch immer. Und ich glaube, jeder, der da war, hat eine ganz hohe Wertschätzung dem Haus gegenüber, Axel Meininghaus, seiner Frau und dem Akademieteam gegenüber. Und das ist einfach natürlich toll, so einen wunderbaren Gast hier bei Nun mal deutlich begrüßen zu dürfen. Aber Axel ist nicht der einzige Grund, warum ich mich auch freue. Ich freue mich zum Beispiel auch, dass ich diesen Podcast erneut hier im Hamburger Loft 329 aufnehmen kann. Da war ich ja schon vor 14 Tagen bei der letzten Podcast-Aufnahme, als ich hier vor Ort Bruno Labbadia begrüßen durfte. Und da haben wir noch in ein Mikrofon gesprochen, das relativ einen relativ starken Hall hatte. Und ich habe jetzt in diesem Loft nichts verändert, aber ich habe die Mikrofonanlage verändert. Ich spreche jetzt in ein Studiomikrofon, das zwischengeschaltet ist an meinem Rechner und ich hoffe, dass dadurch die Akustik und der Sound dieses Podcasts noch angenehmer ist als bei der letzten Folge. Und wenn ihr das jetzt hier hört und ihr seid bei Nun mal deutlich auf unserer Facebook-Seite registriert, dann gebt mir doch mal bitte Feedback unter dieser Folge und sagt, wie fandet ihr den Klang dieser Folge? Denkt immer daran, ich befinde mich immer noch zu Beginn dieses Podcast-Projektes. Das soll ja sich über eine lange Zeit tragen. Und in den ersten Folgen probiere ich halt einiges aus. Ja, und das hat nicht nur was mit dem Mikrofon zu tun, das hat ja auch was mit der Struktur des Podcasts zu tun. Ich möchte da wirklich mich so langsam reinfuchsen. Ich glaube, bin da auch auf einem ganz guten Weg, auch dank euer Feedbacks, die ich schon erhalten habe. Aber ich lebe natürlich auch davon, dass ihr mir immer wieder Feedback gebt, das ist ja klar. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr denn sagen solltet, ja, der Klang, der Sound, die Akustik des Podcasts hier in Folge 6 war wirklich gut anzuhören, gut bis sehr gut anzuhören, dann kann ich ja auch in Zukunft hier vielleicht im Loft bleiben. Und das würde mir echt gefallen, weil ich fühle mich hier einfach so wohl. Das ist so ein kreativer Raum, das ist toll. Und der hat einen super Kühlschrank, eiskalten Kühlschrank, und da liegen sehr gute Getränke drin und ich habe mir jetzt mal eins geschnappt, das Erfolgsgetränk von meiner letzten Podcast-Folge mit Bruno, haben wir nämlich beide hier getrunken, das ist nämlich eine Fritz-Cola hier aus Hamburg und warte mal, muss ich auch nochmal schnell trinken. Sehr schön. Was für eine Cola, was für ein Getränk. So, und ihr merkt, ich mache es mir hier gerade richtig gemütlich und freue mich jetzt mit euch auf diese Folge. Und im nächsten Part möchte ich euch noch ein bisschen mehr zu nicht nur meinem Podcast erzählen, sondern auch zu anderen Friseur-Podcasts, denn es hat sich einiges getan in der Podcast-Szene, in der Friseurszene. Darüber möchte ich berichten. Und ich hoffe, ihr genießt genau wie ich diese 6. Folge von Nun mal deutlich. Friseur und Podcast. Ich habe eine lange Zeit gedacht, das geht nicht zusammen. Aber da ich so gerne Podcast höre, habe ich dann irgendwann ja angefangen, mir dennoch mal Gedanken zu machen, ob es nicht mal wert wäre, einen tollen Friseur-Podcast aufzunehmen. Und im Januar 2017 bin ich dann gestartet, gemeinsam mit meinem Freund und Kollegen Michael Brettmann. Und wir haben die erste Folge des Salongeflüsters aufgenommen. Und diesen Podcast gab es ja bis Frühjahr diesen Jahres. 40 Folgen Salongeflüster sind ja erschienen. Ich denke, der ein oder andere von euch wird den Podcast kennen. Und im Juni diesen Jahres habe ich dann mit diesem Podcast angefangen, nochmal neu gestartet mit Nun mal deutlich. Und als ich im Sommer, also im Juni, angefangen habe mit diesem Podcast, habe ich wirklich gedacht, das ist weiterhin der einzige Podcast für Friseure in deutscher Sprache. Aber das ist falsch, das stimmt gar nicht. Es gibt mittlerweile sogar mehrere Podcasts für Friseure in deutscher Sprache. Und das ist sehr gut so, denn es kann nicht zu wenig Podcasts für Friseure geben. Ja? Je mehr Podcasts für Friseure es gibt, desto besser ist das für die Branche, desto besser ist das für die Reputation und für das Medium Podcast unter uns Friseurkollegen. Ich finde das super, ich begrüße das total und deswegen möchte ich an dieser Stelle drei Podcasts jetzt euch ans Herz legen, die ich in diesen letzten Wochen kennengelernt habe. Der eine ist der Podcast von Christina Fock, den hatte ich schon einmal empfohlen. Damals hieß ihr Podcast noch Salongeflüster, also genau so wie damals Michael und ich unseren Podcast genannt haben. Mittlerweile hat sie diesen Namen geändert. Seit der Folge 6 heißt dieser Podcast nicht mehr Salongeflüster, sondern Salon Branding und ist weiterhin genau so aufgebaut wie die ersten Folgen, wo er noch Salongeflüster hieß. Ja? Solltet ihr euch unbedingt mal anhören. Ein Typ mit einer unglaublich guten Stimme, der aus Hamburg kommt, den ich aber ebenfalls nicht persönlich kenne, ist der Dennis Grund. Und der hat auch einen Friseur-Podcast ins Leben gerufen und der hat den unglaublich, finde ich, sehr guten Namen Nicht ohne Grund. Der Friseur-Podcast. Also, hört euch Dennis Grund an. Ich muss sagen, ich habe jetzt zwei Folgen gehört und ich mag den sehr gerne hören. Denn er ist auf der einen Seite ein sehr engagierter Friseur anscheinend, aber auf der anderen Seite liebt er auch die Welt der Comedians. Er scheint Stand-up-Comedian zu sein und Friseur. Und das beides vermischt ist ja unglaublich unterhaltsam. Und den Podcast solltet ihr euch unbedingt anhören, nicht ohne Grund. Und erst gestern wurde ich aufmerksam gemacht von einem dritten Friseur-Podcast, der heißt Mehrsicht. Wird gemacht von einem Friseurpaar, von Stephanie und von André, beide mir ebenfalls nicht bekannt, und machen das auch sehr kurzweilig. Da habe ich jetzt erst die aktuellste Folge gehört, da ging es um Fehler, dass man möglichst Fehler zulassen sollte und nicht immer nur versucht, Fehler zu vermeiden. Das war auch ganz motivierend. Hört euch diesen Podcast an. Alle drei Podcasts, Salon Branding, Nicht ohne Grund und Mehrsicht, werde ich in den Shownotes verlinken. Und wenn ihr die Shownotes nicht findet, dann guckt in eurem Podcatcher oder guckt bei Spotify oder bei iTunes und dann hört euch die Podcast-Folgen an und wenn ihr sie mögt, dann abonniert sie bitte. Denn wie gesagt, es kann nicht zu wenig Friseur-Podcasts geben. Und wo ich schon bei diesem Überblick bin, bei den Friseur-Podcasts, so möchte ich euch nur ganz kurz mitteilen, auch dieser Podcast erfreut sich immer mehr Beliebtheit. Ja, wir haben jetzt etwas über 4000 Downloads für die ersten 5 Folgen, das ist wirklich super. Und ich sehe halt auch, dass auch ältere Folgen immer noch mal downgeloadet werden, dass man sich dann auch, wenn man diesen Podcast neu entdeckt, sich natürlich auch die älteren Folgen anhören kann und sollte. Und das finde ich natürlich super. Und wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann wäre es der, dass ihr in eurem Podcatcher oder was ganz, ganz, ganz toll wäre bei iTunes, wenn ihr da diesen Podcast bewertet und eine kurze Rezension schreibt. Denn je mehr Sterne ein Podcast bekommt und je mehr Rezensionen geschrieben werden und natürlich möglichst positive, ist ja klar, desto schneller wird dieser Podcast gefunden. Noch von anderen Friseuren, noch von anderen Handwerkern. Und das würde natürlich diesen Podcast unglaublich gut tun. Also wenn ihr das macht, dann wäre das wirklich klasse. Meinen heutigen Gast in einem Friseur-Podcast vorzustellen, macht genauso viel Sinn wie Eulen nach Athen tragen. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht genau weiß, wie viele Eulen noch in Athen leben. Vielleicht hat sie das Ganze schon überholt, vielleicht gibt es ja irgendwelche Statistiken, ich weiß es nicht. Aber Axel Meininghaus ist einer der herausragendsten und einer der wichtigsten und einer der eloquentesten Friseurpersönlichkeiten in unserer Branche. Das liegt natürlich in allererster Linie daran, dass er die Akademie der Friseure leitet, die den Namen seiner Familie trägt, nämlich Meininghaus Akademie der Friseure. Die Meininghaus Akademie ist beheimatet in Forchheim, das liegt da bei Nürnberg-Bamberg, sage ich mal. Aktuell arbeiten dort 11 Lehrkräfte und man hat immer über 100 Schüler zeitgleich in der Akademie. Also eine ganz traditionsreiche, tolle, große Akademie. Und wenn man Axel kennenlernt, dann ist das auch wirklich ein spezieller Typ. Und wenn man sich mit seiner Lebensvita mal beschäftigt, dann entdeckt man auch schnell den Unterschied zwischen eurer Berufsvita, meiner Berufsvita und seiner Berufsvita. Denn wenn man sich das nur mal anschaut, dann sieht man, er hat Abitur gemacht, dann Friseurlehre, dann war Geselle und dann war Meister. Also bis dahin jetzt für uns nichts Besonderes. Aber in seiner Vita steht auch, dass er Kunstgeschichte und Archäologie studiert hat. Das haben höchstwahrscheinlich die wenigsten von uns. Und wenn man jetzt so denkt, naja, ne, da ist er mal ausgeflippt und hat mal ein, zwei Semester Kunstgeschichte und Archäologie studiert, so what? Dann sage ich, nee. Axel Meininghaus hat das 13 Semester studiert. Und ich glaube, das erklärt ganz vieles, wenn man sich mit Axel Meininghaus unterhält. Denn zum einen fangt gar nicht an, mit Axel irgendwie über Kunstgeschichte zu diskutieren. Da zieht ihr nur den Kürzeren oder ihr lauscht ihm und nickt einfach alles ab, weil da merkt man, das ist seine Leidenschaft, Kunst, Geschichte. Ne? Archäologie hat ja auch was auch mit der Entwicklung von Gesellschaften zu tun. Da ist der unglaublich bewandert und belesen und es bringt unglaublich viel Wissen mit. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich mit ihm unterhält, merkt man auch dieses lange Studium, weil man merkt, dass er es gewohnt ist, sich mit komplexen Dingen intensiv auseinanderzusetzen, dass er gewohnt ist, Bücher zu wälzen und Gesetzesvorlagen und bürokratische Dinge zu lesen, zu studieren und auch zu verstehen. Ja, und das hat natürlich auch etwas mit seiner Berufslaufbahn jetzt auch als Leiter der Akademie zu tun. Axel ist unglaublich tiefgründig. Und in einer Zeit, in der viele nur gefährliches Halbwissen haben, aber sich gleich daraus eine Meinung bilden und mit der Faust auf den Tisch hauen und in irgendwelchen Internetforen hier groß Stellung beziehen, aber man nachher merkt, naja, da steckt vielleicht gar nicht so viel hinter, da ist das unglaublich erfrischend und auch faszinierend, sich mit Axel zu unterhalten. Und wir trafen uns vor einigen Wochen und wir sprachen über dieses und jenes Thema und auf einmal kamen wir auf das Thema, dass es so viele unterschiedliche Wege in diesen Friseurberuf gibt. Und da hat er mir Dinge erzählt, die ich, obwohl ich seit über 30 Jahren in dieser Friseurbranche bin, die ich noch überhaupt nicht wusste. Und das fand ich so unglaublich, dass ich mir gedacht habe, Axel lade ich jetzt mal hier in den Nur mal deutlich Podcast ein und spreche mit ihm genau darüber, was es alles für unterschiedliche Wege in den Friseurberuf gibt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass einige von euch und auch ich jetzt gleich ihr Wissen deutlich erweitern werden.
Herzlich willkommen beim Nur mal deutlich Podcast Axel Meininghaus.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Axel. Sag mal, bring uns doch einmal zu Beginn unseres Gespräches auf einen gemeinsamen Nenner. Wie sieht 2019 eine klassische Friseurausbildung in Deutschland aus?
Also es sieht immer noch so aus, wie es eigentlich immer aussah. Man macht einen Ausbildungsvertrag. Dann ist man in den unterschiedlichen Ländern berufsschulpflichtig, je nach Vorbildung. Oder auch nicht berufsschulpflichtig. Und man ist dann 36 Monate lang Teil des Salons und wird dort drin ausgebildet. Im Salon wird man ausgebildet während der Arbeit. Die Berufsschule übernimmt ja macht die Klammer um alles, macht Fachtheorie, allgemeinbildende Fächer und auch Fachpraxis, was im Salon so jetzt nicht gemacht würde wie irgendwelche traditionellen Techniken. Mhm. So sieht das aus. Verkürzen kann man das über die Schulbildung. Wenn man vorher mittlere Reife hatte mindestens, kann man auf 2 Jahre verkürzen. Also die 36 Monate auf 24 Monate verkürzen.
Wenn man die dementsprechende Schulbildung hat und wenn der Ausbildungsbetrieb das auch mitmacht.
Ganz genau. Wenn der Ausbildungsbetrieb das nicht will, dann geht's nicht. Es ist immer eine Willenserklärung von beiden, also von dem Auszubildenden und dem Ausbilder.
Und muss man sich darauf festlegen zu Beginn der Ausbildung oder kann man noch während der Ausbildung sagen, man hat zwar gedacht, man startet mit 3 Jahren, aber verkürzt dann doch noch?
Also manche Kammern, das liegt jetzt wieder an den Kammern, die wollen das nicht mehr ändern, manche ändern es doch. Wir haben ja, darf man nicht vergessen, wir haben über 50 Kammern in Deutschland, die alle autark sind. Das macht das Ganze natürlich ziemlich unübersichtlich.
Also mehrere verschiedene Kammern pro Bundesland?
Ja. Ja, pro Bezirk, pro Regierungsbezirk haben wir eine Kammer. Okay. Das heißt 50. Ne? Und dann haben wir diese 16 Bundesländer mit jedem jeweils eigenem Kultus. Das betrifft dann die Berufsschule. Das heißt, die Berufsschule hat dann auch wieder andere Regeln in jedem Land und das macht das Ganze ziemlich kompliziert.
Wow. Und das war schon immer so und das wird sich auch nicht ändern. Immer so.
Ja, und es kommt nur jetzt eben zutage, weil wir ja jetzt in Zeiten sind, wo wir wenig Lehrlinge haben. Und jetzt wird das plötzlich, jetzt zieht sich das auseinander, indem die Kammern weniger großzügig werden, weil es ja weniger Lehrlinge sind. Jetzt wird jeder Einzelne besser verwaltet, will ich mal sagen. Und gleichzeitig brauchen wir aber in den Salons mehr Lehrlinge. Das heißt, die Schwierigkeiten haben erst zugenommen, seit es so wenige Lehrlinge gibt. Jetzt möchten die Kammern die Verkürzungen nur noch machen, wenn sie vorher schon vereinbart war.
Da darf ich mal kurz dazwischen. Das bedeutet, es liegt die Vermutung nahe, dass die Kammern gar nicht mehr so scharf darauf sind, dass man die Ausbildung verkürzt.
Richtig, richtig. Könnte man so sagen, ja. Mhm. Deswegen ist es jetzt so, man müsste also von vornherein gleich diese Verkürzung wegen der Schulbildung in den Vertrag eintragen. Macht man das nicht, hätte man noch eine zweite Möglichkeit, von der wir noch nicht gesprochen haben, und zwar aufgrund guter Leistungen kann man mit einem Berufsschulzeugnis dann im Jahr vor der Prüfung nochmal um ein halbes Jahr verkürzen. Dann hätte man auch wieder die Möglichkeit, dann hätte man immerhin dann ein halbes Jahr weg. Das heißt, man hätte dann 30 Monate statt 36 Monate.
Aber auch immer nur dann, wenn der Ausbildungsbetrieb dem zustimmt.
Ja, richtig, richtig.
Okay, so nun hast du zu Beginn deiner Ausführung so ein in einem Nebensatz erwähnt, dass in der Regel man zur Berufsschule gehen muss. Ja. Aber es gibt auch Ausnahmen. Gibt es Alternativen zu diesem dualen Ausbildungssystem?
Naja, Alternativen wären, dass man einfach nicht lernt.
Dass man was?
Also keine Ausbildung macht, keinen Vertrag unterschreibt, sondern einfach anfängt zu arbeiten, das, was man kann oder was man darf. Und tatsächlich ist es so, dass man ja als Hilfskraft eingestellt werden darf und dann das macht, was man kann. Also im Grunde könnte man sagen, man darf sich dann nur nicht Friseur nennen, deswegen nennen sich dann manche Hairstylist. Also der Friseur wäre der Friseurgeselle aus dem dualen System. Und wenn ich jetzt jemanden einstelle als Servicekraft zum Beispiel oder zum Haare färben, kann ich mir irgendeinen Namen einfallen lassen und dann darf so jemand einfach arbeiten. Und da ist es jetzt so, dass durch die verstärkte Migration in unser Land kommen ja Menschen, die können ja schon was, die haben auch als Friseur gearbeitet, die waren aber nie im dualen System.
Richtig.
Von müssen die jetzt eingeteilt werden in dieses duale System? Das müssen wieder die paar 50 Kammern machen das auch unterschiedlich wieder, aber generell können wir sagen, sie müssen es machen jetzt, da haben sie einen gesetzlichen Auftrag dazu und müssen also die Vorkenntnisse, die diese Migranten mitbringen, einstufen, was das wert ist im Verhältnis jetzt zu einem Deutschen, der im dualen System war.
Okay, also ich komme aus dem Ausland, habe eine Friseurausbildung absolviert und jetzt muss ich da die Unterlagen hier vorlegen und dann wird Kammer für Kammer unterschiedlich bewerten, wie wertvoll diese Ausbildung, die du da bekommen hast, im Vergleich zu unserem dualen System ist.
Und das hat sich die letzten Jahre schon eingespielt, weil es doch relativ oft vorkommt jetzt, dass man sagen kann, die rechnen halt dann die Hälfte an. Man muss sagen, diese sogenannten Externen, die das ja sind, müssen dann bei uns, wenn sie jetzt...
Wer ist der Externe?
Der Externe ist der Ausländer, der in Deutschland nicht im dualen System war. Und inzwischen ist auch der Deutsche eben, und das ist das, worauf ich hinaus will, der Deutsche, der nicht im dualen System war und jetzt einfach Friseur machen möchte, der wäre auch ein Externer. Das heißt, das ist dem Deutschen jetzt auch erlaubt, einfach anzufangen mit nichts, also mit keiner Vorkenntnis. Und dann lautet die Vorschrift, dann muss er das 1,5-fache der Regel Ausbildungszeit, die ja 36 Monate beträgt, muss er dann nachweisen, bis er zur Gesellenprüfung zugelassen würde.
Moment,
und dann
Moment,
würde
Moment, Moment, Moment. Du willst mir jetzt gerade sagen, es gibt die Möglichkeit, dass man ohne eine Friseurausbildung irgendwo angestellt wird als Friseur, genau, als ja. Painter, als Colorist, als genau. Salon Assistant, als welcher Titel auch immer. Dann genau. wird von diesem Salon bescheinigt, diese Person war, was hast du gesagt, ein Drittel, also ein Jahr.
Die Hälfte noch mal mehr. Ach so,
die Hälfte mehr. Also statt 3 Jahre, 4,5 Jahre.
4,5 Jahre dann.
Okay, diese Person ist bei mir seit 4,5 Jahren angestellt und dann kann diese Person zu einer Gesellenprüfung zugelassen werden.
Genau, ohne dass sie je einen Tag in der Berufsschule war.
Egal wie alt diese Person ist?
Egal wie alt diese Person ist.
Weil man hört ja ganz oft, ne, stell nur noch Auszubildende ein ab 21, weil dann sind die nicht mehr berufsschulpflichtig. Was ist da dran?
Berufsschulpflichtig sind sie nur in manchen Bundesländern noch. Aber und zwar sind das in der Regel die Nordländer. Also Niedersachsen weiß ich es. Da muss man trotzdem gehen. Im Süden würde das stimmen, was du eben gesagt hast. Also in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen muss man nicht in die Berufsschule, wenn man die Regelschulpflicht erfüllt hat.
Okay, bei mir aber in Hamburg eventuell
in Hamburg,
schon.
Die müssen gehen, ja. Soweit ich weiß, muss da jeder gehen.
Okay, aber diese Ausnahme, von der du jetzt gerade gesprochen hast, da müsste niemand gehen.
Nein. Wenn man als Externer jetzt in den Friseurberuf hineinkommt, kommt man also wie ein Migrant in den Friseurberuf hinein. Der Migrant hat jetzt einmal irgendwelche Vorkenntnisse, die lassen sich nicht richtig quantifizieren. Dann sagt man also, dann machen sie manchmal auch Tests und lassen denen was vormachen. Das ist häufig bei den Rasierern und bei den Herrenhaarschneidern so, dass sie sich vorarbeiten lassen und sagen, also gut, das kannst du, dann darfst du das und das machen. Aber das andere darfst du nicht machen. Zum Beispiel Damen darfst du noch nicht machen. Und wie gesagt, das Schlimme ist, dass jede Kammer von den über 50 Kammern das autark entscheidet. Dadurch haben wir keine Einheitlichkeit im Lande. Was aber einheitlich ist, ist, dass die Deutschen nicht diskriminiert werden dürfen. Wenn also ein Deutscher jetzt auch einfach sagt, ich kann auch was an den Haaren machen, dann darf der auch einfach im Salon arbeiten und darf dann, darum geht es ja letztlich nach 4,5 Jahren, die ihm einen Salon bescheinigen muss, also ein Meisterbetrieb muss das bescheinigen, dann darf der zur Gesellenprüfung sich anmelden und wird auch zugelassen von den Kammern. Und dann wäre er nach 4,5 Jahren einem Friseur gleichgestellt, der im dualen System seine Prüfung gemacht hat mit Berufsschule. Ab dem Moment ist er gleichgestellt.
Okay, also da fallen mir sofort 2 Themen ein, über die ich kurz mit dir sprechen will. Das erste ist, ich kann ja als Inhaber eines Friseursalons mit Meistertitel, ich kann ja jeden einstellen, den ich möchte. Und wenn ich sage, so, du wirst jetzt eingestellt und du schneidest Haare, wenn ich dir das denn beibringe, dann kann ich das ja auch schon heute tun, nicht? Und und unsere Kunden, ich meine, welche Kunden fragen, bevor man ein Haarschnitt bekommt, Entschuldigung, haben Sie auch einen Gesellenbrief? Tut ja kein Mensch.
Nein.
Also genau diese Möglichkeit hätte man ja immer. Der Nachteil für die Person, die das ausübt, ist, sie hätte halt nur einen garantierten Arbeitsplatz bei dir im Salon. denn so wie du so woanders hingehst, du, ich habe bei Nikolaisen als Friseur gearbeitet, da würde ich ja sagen, ja, das kann mir jeder erzählen. Ich will deinen Gesellenbrief sehen. Dann geht's natürlich nicht.
Genau. Das hängt ganz von dem Meister ab, weil der Meisterbetrieb und da kommt auch diese Rolle des Meisters zum Tragen. Wenn es das nicht gäbe, dann würde es auch nicht funktionieren, weil der Meister, der steht sozusagen gerade für alles, was seine Leute machen. Ob die jetzt Gesellen sind oder nicht, ist egal, er steht dafür gerade. Und wenn er sagt, der kann das oder diejenige kann das, dann ist das in Ordnung. Das ist abgedeckt.
Gut, jetzt habe ich jemanden eingestellt, 4,5 Jahre lang hat diese Person bei mir gearbeitet, aber, und davon gehe ich mal aus, die meisten, das ist doch heute immer noch so, ne? Die meisten wünschen sich aber irgendwie eine offizielle Lizenz, irgendwie einen Stempel und eine Urkunde, oder?
Genau, und das ist auch der Grund, warum die eigentlich alle, die wir haben ja diese Schule bei uns hier, da mache ich das schon seit einigen Jahren, habe ich schon solche Leute hier, die wollen eigentlich alle diese Prüfung machen und alle dieses Zertifikat haben.
Genau.
Das hat einen sehr hohen Wert bei allen. Das heißt also, niemand würde, sagen wir mal, wenn sie jetzt 54 Monate oder die 4,5 Jahre haben, dann sagen, ach, ich mache jetzt einmal so weiter, könnten sie ja. Nein, die wollen dann wirklich auch den Brief haben.
Naja, das hat ja auch schon einen hohen Wert. Und das ist dann ja auch möglich. Aber jetzt mal unter uns. Ich habe ja im Gegensatz zu dir keine Berufsschule und auch keine Lehre eingestellt. Wie sollte denn jemand, der nach 4,5 Jahren bei mir als Friseur oder als Färber gearbeitet hat, wie soll ich den denn fit machen für die Gesellenprüfung? Dazu brauchst du ja auch viel theoretisches Wissen, was du ja in einem Friseursalon klassisch ja gar nicht erhältst.
Aus der Praxis heraus lernt man schon vieles Theoretisches, aber es werden auch Sachen gefragt in der Gesellenprüfung, die man eben nicht im Salon erlebt.
Ja, Betriebswirtschaft praktisch. Oder was weiß ich. Also da gibt es ja diverse Themen.
Das mag der Grund sein, warum bei mir immer Menschen dieser Art da sind. Ne? Die suchen sich dann so eine Akademie raus wie wir, weil wir machen das dann. Also wir bilden dann in diesen Teilen aus. Ich habe spezielle Kurse für die Gesellenprüfung, die wir normalerweise auch maßschneidern können. Diese Menschen kommen ja immer einzeln übers Jahr verteilt an. Und die Prüfungen allerdings sind gesammelt an 2 Terminen im Jahr. Und rechtzeitig vor den Prüfungen sammeln wir diese Menschen dann ein und machen dann Theorieunterricht und sagen, in welche Bücher das sind, mit denen man sich vorbereiten kann. Es gibt ja Bücher in der Art der Führerscheinprüfung. Du kannst die Gesellenprüfung eigentlich vorher üben, wie die Führerscheinprüfung. Und dann funktioniert das auch eigentlich auf diesem Wege.
Okay.
Wer das nicht kann, wer das in den Büchern nicht kann, der wird auch Schwierigkeiten haben. Aber es handelt sich ja meistens um Erwachsene bereits. Mhm. Und die können sowas. Also das funktioniert ziemlich gut. Also ich habe noch keinen einzigen, der durchgefallen ist.
Okay, jetzt muss ich aber da, glaube ich, nochmal nachhaken. Für dich scheint das Alltag zu sein. Für mich ist das Neuland. Und ich denke, für viele Hörerinnen und Hörer auch.
Ist es auch.
Also, der Transparenz wegen. Die Schule Meininghaus bietet solche Kurse an, aber ihr seid nicht die einzigen in Deutschland, die das anbieten.
Natürlich nicht.
Nee. Also Harder, Ammann Bohn oder wie auch immer, also die traditionellen Schulen oder Akademien werden wohl so etwas anbieten, richtig?
Viele gibt es aber nicht, muss ich auf der anderen Seite
okay.
sagen. Eben sind das und dann ist schon bald Ende. Weil die Industrie, die ja auch Seminare macht, die machen das Business nicht an, die mischen sich dann nicht ein. Das ist ja auch ein etwas heikles Thema, weil die weder die Innungsverbände noch die Kammern sind davon so begeistert, wenn man das jetzt mit Deutschen macht. Aber durch das Antidiskriminierungsgesetz darf es eben jeder Deutsche auch machen. Und ich sehe das tatsächlich als eine Möglichkeit an, dass wir unser Mitarbeiterproblem auf diese Weise ein wenig mildern.
Okay. Na gut, da hätte ich jetzt meine Zweifel, aber den Punkt, den sage ich gleich. Aber ich komme noch mal kurz zurück. Also, du sagst, ihr habt solche Schüler schon. Das bedeutet, ja. Es gibt Friseurunternehmen in Deutschland außerhalb der Schule Meininghaus, die nach diesem Prinzip oder durch diese Möglichkeit Mitarbeiter anwerben und einstellen und ausbilden.
Ja. Also generell kommen zu mir nur Leute, die schon einen Salon im Hintergrund haben. Andere kommen gar nicht.
Genau, die also in einem Salon sind. Du hast mir, vielleicht hat es damit gar nichts zu tun. Wenn das falsch ist, dann streichen wir das gleich wieder. Ja. Aber du hast mir vor ein paar Wochen mal von einem Salon in Nürnberg erzählt, der fast nur solche Personen eingestellt hat.
Ja, das ist natürlich wieder eine andere Sache, von der haben wir eben noch nicht gesprochen. Und zwar ist das die Förderung der durch die Arbeitsagenturen. Die Arbeitsagenturen versuchen natürlich, das auch zu fördern. Die wissen auch, dass der Friseurberuf jetzt ein Engpassberuf ist, das heißt, Mitarbeiter Probleme hat. Und die würden jetzt auch solche Menschen fördern. Das würde bedeuten, es kommt jemand, der keinen Abschluss hat, also wie gesagt, Migrant oder Deutscher, egal, hat keinen Abschluss, aus irgendwelchen Gründen keinen Berufsabschluss.
Stopp, Berufsabschluss oder Schulabschluss?
Nein, Berufsabschluss.
Berufsabschluss.
Berufsabschluss, ja. Mhm. Das heißt, er könnte auch Abitur haben, hat vor sich hin studiert, das wurde alles nichts und dann schmeißt das hin. So jemand hat ja keinen Abschluss. So jemand könnte dann von der Arbeitsagentur gefördert werden. Das würde so aussehen und das macht dieser Salon in Nürnberg so. Das heißt, das sind alles Migranten eigentlich. Der hat, wie gesagt, der könnte auch Deutsche nehmen, hat aber nur Migranten.
Okay.
Die er in 3 Jahren jetzt zu diesem Berufsabschluss bringt und das bezahlt alles die Arbeitsagentur. Er muss sie anstellen, wie wenn sie seine Mitarbeiter wären, aber der Witz ist, dass die Arbeitsagentur nicht nur die Schulung bezahlt, sondern auch das Gehalt dieser Angestellten.
Das heißt nicht dein Ernst.
Kosten letztlich.
Warte mal ganz kurz. Mein Podcast heißt ja nun mal deutlich. Und jetzt muss ich hier das echt mal sagen. Jetzt bitte mal ganz deutlich. Willst du mir und unseren Hörerinnen und Hörern gerade sagen, dass für jede normale Auszubildende und für jeden normalen Auszubildenden, den ich einstelle für 3 Jahre, der aber in diesen 3 Jahren über ein Jahr gar nicht in meinem Salon ist, weil er auf, zur Berufsschule ist, zur überbetrieblichen Urlaub hat und so weiter, für diese ganzen Kosten muss ich ganz alleine dastehen und da hilft mir kein Mensch und keine Behörde, aber stelle ich jemanden von außen ein, der noch keinen Berufsabschluss hat und macht das so, wie du es gerade gesagt hast, dann wird das auch noch vom Staat gefördert?
Das ist sogar noch schlimmer. Die betreffenden, wenn die Gesellenprüfung schaffen, die ist ja unterteilt in 2 Teile, dann bekommen die zum ersten Abschluss eine Prämie von 1.000 Euro und das bekommen die.
Wer, die Person oder der Betrieb?
Nein, die Personen bekommen das.
Ja. Ach, guck mal.
Und zur Gesellenprüfung nochmal 1.500 Euro. Das heißt, die bekommen 2.500 Euro geschenkt vom Staat, so als Prämie, dass sie so brav waren und haben die beiden Gesellenprüfungen gemacht.
Aber meine Auszubildende, die gerade in Hamburg als Jahresbeste ausgezeichnet worden ist, die bekommt einen Händeschlag und eine Urkunde und kein Geld.
Leider ist so, ja.
Axel, das ist doch verrückt.
Das kommt aber nur daher, weil die verschiedenen Organe bei uns, die verschiedenen Kooperationen, auch vom Staat, die arbeiten auch nicht zusammen. Die Kammern arbeiten nicht mit den Arbeitsämtern. Die Innungen wissen davon nichts. Also das ist, ich weiß es ja auch nur, weil die Arbeitsämter auf mich zugekommen sind und haben mich gefragt, wie können wir denn das jetzt kommunizieren? Weil die haben diese Gelder als Töpfe vor sich und keiner ruft sie ab.
Das ist ja total verrückt.
Das ist seit Anfang 19 ist das. Dieses Gesetz gibt es erst seit Januar 19.
Ah, seit Januar diesen Jahres, okay. Und das gilt aber deutschlandweit. Es ist egal, welcher Kammer, welcher Innung man angehört.
Das sind schöne Namen. Das heißt, die Gesetze haben jetzt alle so schöne Namen. Das heißt Qualifizierungschancengesetz.
Nennen Sie das? Qualifizierungschancengesetz google, werde ich da mehr Informationen finden.
Wirst du das finden.
Okay.
Das ist der Paragraph 81 des Sozialgesetzbuches, des dritten Sozialgesetzbuches. Der ist es. Paragraph 81. Also wer da drunter fällt, unter den Bewerbern, jetzt die bei dir, jetzt sagen wir mal, also am einfachsten ist ja immer so, der Eingang wäre dann, es kommt jemand und sagt, ich möchte als Friseur arbeiten. Oft wissen die Migranten ja auch gar nicht, wie das hier funktioniert. Die fragen dann zum Beispiel mich immer, also ich kriege jede Woche Anrufe, wenn ich bei ihnen einen Halbjahreskurs mache, darf ich dann einen Salon eröffnen? Das heißt, die wissen gar nicht, wie das hier läuft, dass man hier die Meisterprüfung braucht. Das erkläre ich denen dann immer.
Ja gut, vorher sollen sie es auch wissen.
Woher sollen sie es wissen, genau. Das heißt, die ganze Sache, nur mal deutlich, ist eben das Problem, weil es so kompliziert ist. Es ist nicht kompliziert, es ist einfach komplex, ist es ja. Es ist komplex.
Und gut, wenn ich diese Person einstelle, also klar, wenn die sogar vom Staat gefördert werden, wenn der Staat sogar das Gehalt zahlt, ja, umso besser. Falls er es aber nicht tut, und ich habe jemanden 4,5 Jahre in meinem Salon, dann muss ich ja aber dem Mindestlohn zahlen, ne? Minimum.
Ja, das heißt, die bekommen die ganze Zeit, wo die diese Maßnahmen machen, da dieser Salon in Nürnberg, der die ausbildet, der bekommt die ganze Zeit den Mindestlohn für die Leute. Aber eine Einschränkung muss ich noch sagen, was das Ganze noch vereinfacht ist, sobald der Staat, also das Arbeitsamt, sowas bezahlt, dann gelten die 4,5 Jahre nicht mehr, sondern nur noch, dann werden die automatisch auf 3 Jahre verkürzt.
Jetzt machst du doch einen Witz.
Das ist eine Ungerechtigkeit eigentlich.
Ach, das gibt es doch jetzt gar nicht. Warte mal ganz kurz.
Alles bezahlt.
Ich werde gerade verrückt, Axel.
Ja, werd bitte nicht verrückt. Tu mir einen Gefallen.
Also, okay, ich versuche das jetzt nochmal zusammenzutun, ja? Wenn man so bekloppt ist wie ich und ganz normal ausbildet, duales System und so weiter und so fort, dann trägt man alle Kosten selbst. Man kann aber auch Menschen einstellen für 4,5 Jahre zum Mindestlohn, kann die selber ausbilden, so wie man es möchte. Die sind halt immer da, jeden Tag, keine Berufsschule und kein nix. Und dann kann ich sie anmelden zur Gesellenprüfung. Auch egal, wo ich meinen Salon habe, egal welche Kammer, welche Innung.
Ja, ganz egal.
Das ist egal. Und dann gibt es halt Akademien, wie zum Beispiel deine Mininghaus-Akademie, wo ich dann diese Person auch noch vorab zu einem Kurs hinschicken könnte, damit sie diesen theoretischen Teil versteht. Genau.
Und auch andere, auch die reine Prüfungsvorbereitung, die wird ja im Salon auch nicht praktiziert. in der Form, die machen wir dann auch praktischerweise. Und dann ist oft so, dass die Salons sagen, kann er nicht die Prüfung bei euch machen, weil der braucht dann Modelle, da will ich mich auch nicht drum kümmern. Dann machen wir das auch.
Ach, das geht auch. Also das heißt, das ich könnte so eine Person in Hamburg einstellen, schicke sie dann zu euch und dann macht diese Person bei euch sogar die Gesellenprüfung.
Genau, da musst du sie nur freistellen lassen von der Innung in Hamburg. Das heißt, die müssen so ein formloses Schreiben an die Innung bei uns hier den Leuten mitgeben, dass sie nichts dagegen haben, dass der Betreffende, der in Hamburg wohnt, nicht in Hamburg sich prüfen lässt, sondern anderswo.
Okay, aber diese Person ist ja bei der Innung eh noch nie aufgeploppt, oder?
Nein, aber in dem Moment, wo der sich zur Gesellenprüfung anmeldet, würde die Heimatinnung zuständig werden. Und damit diese Zuständigkeit übertragen wird, braucht man eine Freistellung.
Alles klar, habe ich verstanden. Okay, und wie lange geht so ein Kurs, Axel?
Also den Kurs mache ich immer so lange, wie das der Betreffende braucht, da die ja schon immer mit irgendwelchen Vorkenntnissen kommen. Na, dann, was ich zum Beispiel viel gemacht habe, ist bei Maskenbildnern und Visagisten. Die arbeiten schon über 10 Jahre in dem Beruf. Das ist ja ein friseurähnlicher Beruf. Mhm. Lassen die das nachweisen von ihren Arbeitgebern oder von ihren Job, wo sie die Jobs gemacht haben. Und dann machen die bei uns einen Vierteljahreskurs, der eigentlich nur den Zweck hat, die Prüfung vorzubereiten, um Defizite auszugleichen, um die Theorie mit ihnen zu machen. Und dann machen die Gesellenprüfung so nacheinander. Ich habe diesmal sogar eine gehabt, die hat beide Prüfungen auf einmal gemacht. Also die erste Prüfung und die zweite Prüfung innerhalb von 2 Wochen, die den deutschen Gesellen prüfen wollte, ne, als Visagistin.
Okay, aber die brauchen ja auch keine 4,5 Jahre in einem Friseursalon, weil die können einfach nachweisen, dass sie in einem friseurähnlichen Beruf gearbeitet haben.
Genau, das war 4,5 Jahre wieder, ne?
Klar, diese 4,5 Jahre. Die 4,5 Jahre kannst du nur verkürzen. Jetzt komme ich nochmal, weil ich bin immer noch dabei, meine Gedanken zu sammeln. Ja. Wenn du so clever bist wie der Kollege in Nürnberg, der lässt sich das auch noch alles bezahlen vom Staat.
Und dann ist es kürzer.
Ne? Und dann ist es kürzer.
Da argumentiert der Staat so, ja, sie wollen nicht so lange bezahlen.
Es ist doch verrückt. Ja. Aber
das
Axel.
Übrigens, das Gesetz, ne, mit diesen externen Sekunden, Leute, das Gesetz, da steht es mit den 4,5 Jahren drin und dahinter steht, von dieser Regelung kann in begründeten Fällen abgewichen werden. Das heißt, das hätte man immer schon auch verkürzen können aufgrund guter Leistungen. Das ist mir aber vorher noch nie gelungen. Das habe ich auch schon mal versucht bei Einzelnen, weil die wirklich gut waren. Dann haben die halt immer die 4,5 Jahre gebraucht, aber das ging auch alles.
Ja. Aber wenn man jetzt alles zusammenfasst, worüber wir uns gerade unterhalten haben, dann sehen wir doch deutlich, das ist doch ein Flickenteppich, den wir gerade haben. Und ich hab das Gefühl, dass der Zentralverband und die Kammern irgendwie versuchen, das alles noch irgendwie festzuhalten.
Ja, das ist so, ja.
Aber das scheint ja links und rechts an der Seite völlig zu explodieren.
Ja, es bricht weg, ja. Deswegen muss man auch das duale System gar nicht jetzt groß ändern, sondern man muss einfach nur, das ist ja schon eine Öffnung passiert, an dieser Stelle ist es ja schon offen. Ja, und das weiß ja jeder, nimmst du einen Stein aus der Mauer raus, dann wird das ganze Ding ziemlich wackelig. Mhm. Und der nächste Stein, ne, deswegen, das hat ja auch was Gutes, das duale System. Man müsste im Grunde diese Zeit jetzt nutzen, dass man das, was wirklich gut ist, dass man das erhält und das, was anachronistisch ist und auch nicht mehr in die Zeit passt, dass man das dann einfach dann einer sichtlich besseren Lösung opfert. Problem natürlich unsere Bürokratie. Ne? Seit wann würde Bürokratie ihre eigenen bürokratischen Vorgänge auflösen? Das machen die nie. Das muss immer von oben kommen. Ne? Die würden es niemals machen. Die würden sich das selbst wegrationalisieren. Das kann man nicht erwarten, dass das passiert.
Also das muss schon politisch gewollt sein.
Politisch gewollt sein, ja.
Ich stimme dir in einem Punkt zu, weil wir haben jetzt sehr kritisch gewollt oder ungewollt, aber ich glaube, wir haben relativ kritisch über das duale System gesprochen. Ich erlebe das in Hamburg bei unserer fantastischen Berufsschule, dass es auch anders geht. Ich erlebe das auch bei unseren Auszubildenden, die jetzt gerade von der Schule kommen, die vielleicht 16, 17 sind. Ich glaube, das ist ganz toll, so eine duale Ausbildung auch zu erleben. Und sie macht ja auch Sinn. Aber wir haben einen Fachkräftemangel. Und wir haben halt nicht nur 15, 16, 17-Jährige, die nach der Schule in den Beruf wollen, sondern es gibt auch andere Menschen, die vielleicht studiert haben und merken, das ist nicht das Richtige oder einen ähnlichen Beruf wie den Friseurberuf ausüben und sagen, jetzt möchte ich aber auch noch gerne Friseur sein. Und für die gibt es ja anscheinend schon Alternativen, aber die sind schon noch ein bisschen versteckt, da müsste es doch eine klarere Regelung geben. Genau, was du gerade gesagt hast, zum Schutz des dualen Systems, das definitiv beibehalten, aber eine kontrollierte Öffnung und nicht dieser Flickenteppich, den wir gerade haben.
Ja, das ist leider so, ja. Wobei der Flickenteppich, der wird dann bei der Gruppe von Menschen, die du eben angesprochen hast, die also so wechseln, habe ich auch hier immer welche. Und zwar kommen die meistens aus den kaufmännischen Berufen, was ja ein sehr guter Hintergrund für einen Friseur eigentlich ist, nebenbei gesagt. Na, wenn jemand aufstimmt. Ja. Und die haben, im Grunde erkennen die auch frühzeitig schon die Zeichen der Automatisierung, also die künstliche Intelligenz wird ja diesen Verwaltungsberufen ziemlich viel wegnehmen. Und man sieht es an den Banken, wie die schwächeln und Leute entlassen müssen. Also es kommen oft Banker zu mir. Ich hatte schon Investmentbanker, zwei Investmentbanker hier, die wir umgeschult haben auf Friseur.
Das ist sehr verrückt.
Ja, ja, oder die anderen, also die beiden hatten jetzt zufälligerweise aber in ihrem Familienkreis einen Salon, den sie dann im Auge haben, irgendwann mal zu übernehmen. Okay. Aber es kommen auch andere, die das nicht haben und die sagen dann meistens, ich wollte eigentlich immer Friseur werden, aber damals haben meine Eltern und meine Lehrer gesagt, du wirst doch nicht Friseur lernen bei deinen guten Noten. Und dann, die sind so 28 und sagen so, jetzt mache ich's, jetzt reicht's, jetzt mache ich's. Und teilweise sind sie sogar bereit, nichts zu verdienen, wenig zu verdienen, wollen das unbedingt machen. Und das ist natürlich ein sehr gutes Potenzial für uns. Das sind ja Menschen, die sind schon in ihrer Entwicklung fertig. Das heißt, die können auch schon guten Tag sagen und das alles. Die haben Umgang, die haben Vertrauen gleich schon bei den Kunden, ohne dass sie jetzt schon viele Jahre als Friseur gearbeitet hätten. Und die lernen auch sehr schnell. Also das dauert bei uns maximal ein Jahr. Dann sind die wirklich nicht mehr zu unterscheiden von einem Junggesellen in ihren Fähigkeiten.
Kann ich total unterstreichen. Wir haben auch ein paar Mitarbeiter mit sehr spannenden Lebensläufen, die erst etwas ganz anderes gemacht haben und zu einem späteren Zeitpunkt dann sich für unseren Beruf entschieden haben. Ja, es ist toll und ich glaube auch, es würde mehr Menschen geben, die diesen Beruf wählen, wenn wir an unserem Image arbeiten und B, aber auch diese verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen und die bewusster sind. Weil jetzt kommt noch ein Punkt, den hattest du vor ein paar Minuten gesagt, dieses Öffnen für andere Menschen, nicht durch ein duales Ausbildungssystem, sondern durch diese 4,5 Jahre. Da hast du gesagt, das ist auch eine Chance, wieder mehr Menschen für den Friseurberuf zu begeistern.
Genau.
Da würde ich dich aber gerne fragen, 4,5 Jahre, ist das nicht aber auch eine super, super lange Zeit?
Das ist viel zu lange, ja. Das wäre nur dann kein Problem, wenn das nicht so im Raum stehen würde und man jetzt im Salon, wo man die Leute einstellt, einfach ein eigenes System errichtet. Das kann man ja auch machen. Ne? Also man kann ja die Leute einfach arbeiten lassen, aber es stimmt schon von oben her und von aus der Gesellschaft heraus, was bist du denn, hast du den Abschluss, das fehlt immer irgendwie. Aber da kommt eben das zum Tragen, dass da gibt es jetzt wieder nochmal einen anderen Flickenteppich, und zwar, wenn jemand schon zum Beispiel Bankkaufmann ist, dann gilt das als Gesellenprüfung. So jemand braucht keine Gesellenprüfung mehr als Friseur. Das ist, der rechtliche Rahmen ist so gestrickt, und das wissen auch die meisten nicht, dass man dann eigentlich nur noch die Kompetenz braucht. Das heißt, die können arbeiten, so lange wie sie wollen, sagen wir mal 1-2 Jahre, und dann dürften die, da sie eine Gesellenprüfung in einem anderen Beruf zwar schon haben, dürften sie gleich eine Meisterprüfung machen statt einer Gesellenprüfung. Dann haben sie auch einen Abschluss, haben sie gleich den höchsten Abschluss und den schon nach 2 Jahren.
Aber diese 2 Jahre sind jetzt nicht bindend, oder sind die bindend?
Nein, die sind wieder kammerspezifisch. Also die Kammern, die ich, soweit ich das weiß und von den Kammern erlebt habe, ist 2 Jahre so das, was sie auf jeden Fall erlauben müssen, vom gesetzlichen Rahmen her. Und meine Kammer hier, die erlaubt sogar und bestimmt andere auch noch nach 1 Jahr Kompetenz schon. Das heißt, wenn ich unterschreibe und die bei uns einen Kurs gemacht haben, sage ich, die können das. Und das habe ich ja jetzt schon 2-mal gemacht inzwischen. Und die haben auch die Meisterprüfung bestanden übrigens. Dann dürfen sie nach 1 Jahr Kompetenz bereits die Meisterprüfung machen. Also, weil das liegt daran, dass der Meister eigentlich nicht der ist, der Locken dreht und so weiter, aber sondern der den Laden am Laufen hält. Und wenn jemand jetzt schon Gesellenprüfung hat und Lebenserfahrung hat, weil die Menschen sind ja alle älter, haben schon gearbeitet, dann liegt das im Fokus der Meisterprüfung, nicht jetzt die Fachlichkeit.
So, das klingt aber sehr realitätsnah, ne?
Ja.
Das finde ich eigentlich gut, aber ich habe jetzt auch wieder gelernt, es gibt Menschen, die haben den Meisterbrief im Friseurhandwerk, aber haben gar keinen Gesellenbrief mehr im Friseurhandwerk.
So ist es, ganz genau. Da wird es auch immer mehr geben, weil ich nutze diese Möglichkeit natürlich, sobald die Menschen, ich habe ja vorhin gesagt, die rufen mich an und fragen, dann, das machen eben Deutsche auch, und dann frage ich, was haben sie denn für einen Beruf? Und dann sagen die mir, sie haben schon einen Beruf, und dann sage ich ihnen das, was ich eben gesagt habe, dann brauchen sie keine Gesellenprüfung mehr, dann sind die alle überrascht, ach was, ich brauche keine. Und nein, Ja, bei der Kammer haben die gesagt, ich soll eine Umschulung machen für 500 € im Monat. Das kann ich nicht machen, weil ich habe ja viel mehr verdient vorher. Ne? Das ist natürlich genau der Punkt. Jemand, der sowas macht, der nach einem Jahr die Meisterprüfung machen kann und den stellst du jetzt an als Unternehmer, dann musst du ihm ja spätestens nach 3 Monaten Praktikum, musst du ihm den Mindestlohn zahlen. Das kann man aber zum Vorteil herausstellen, weil so jemand dann ja Mindestlohn verdient und der Lehrling im dualen System verdient nur 500 € und muss dann auch und muss in die Berufsschule und diese Externe müssen eben nicht in die Berufsschule und verdienen gleich den Mindestlohn, beziehungsweise das, was sie wert sind, was sie dem Salon wert sind.
Okay, das ist natürlich auch ein guter Hinweis, ne, dass man sagt, du musst ja auch an den inneren Frieden in deinem Unternehmen denken, nicht? Also wenn du das eine Prinzip hast, wir machen ganz normal klassische Friseurausbildung im dualen System, hab aber darüber hinaus auch noch eine Person, wie du sie gerade beschrieben hast, das könnte natürlich intern auch zu Spannung führen. Du sag mal, du hast mir mal gesagt, das war auch schon ein bisschen her, vielleicht hast du auch deine Meinung wieder geändert, der größte Webfehler in unserer Friseurbranche ist eigentlich der, dass wir in der Handwerksrolle drin sind.
Ja, dass wir genauso behandelt werden wie die Handwerke im Sinn von Hämmern, Meißeln, Schlagen an Gegenständen. So habe ich das gemeint.
Genau. Also kannst du mir nochmal erklären, wo besteht die größte Chance, wenn wir nicht in der Handwerksrolle wären und worin bestehen vielleicht aber auch die größten Gefahren?
Also ich würde es jetzt auch gar nicht auf die Handwerksrolle mehr so polarisieren, weil es gibt ja Handwerksberufe, wie zum Beispiel die Zimmerer oder Schreiner, die machen am Anfang eine überbetriebliche Unterweisung über ein halbes Jahr. Und in dem halben Jahr lernen die so viel, dass sie danach dann eigentlich mitarbeiten können. Das wäre etwas, was der Friseur unbedingt bräuchte, dass er am Anfang, bevor ein Friseurlehrling im Salon aufschlägt, dass der, wie lang das auch immer sein mag, das erproben wir ja schon sehr lange mit Kunden hier bei uns, dass zwischen 5 Wochen, ein Vierteljahr und ein halben Jahr gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Danach sind die sozusagen aus den Windeln draußen. Das halte ich für den Webfehler jetzt. Also nicht, dass wir in der Handwerksrolle sind. Logischerweise, wenn wir nicht in der Handwerksrolle wären, dann wäre es auch so, dann müssten wir ausgebildet werden wie die Physiotherapeuten, wie die Zahnärzte.
Kosmetiker,
dann würden wir einfach erstmal lernen und dann würden wir arbeiten.
Ja, aber stopp. Dann würde man für die Ausbildung bezahlen.
Man würde für die Ausbildung bezahlen.
Also nicht du wirst bezahlt wie heute, sondern du musst bezahlen, um ausgebildet zu werden in diesen Berufen.
Genau. Und so ist es ja auch bei den Externen jetzt. Also wer als Externer in den Friseurberuf hineinkommt, von dem wir vorhin sprachen, der muss ja das selbst bezahlen zuerst mal.
Wie, er muss das selbst bezahlen? Er bekommt auch Mindestlohn.
Ja, er bekommt Mindestlohn, genau, muss aber die Ausbildung bezahlen davon. Ne? Muss die Ausbildung bezahlen. Und das Kunststück wäre Das Kunststück ist ja, wer stellt jetzt, ich kenne also wenig Friseure, das sind nur die ganz Großen, die ich kenne, die bereit wären, jemanden zu zahlen und dann auch noch auf Kurs zu schicken. Ja, meistens würde das dann so laufen, der Erfahrung nach, die machen erst einen Kurs bei uns und dann werden sie angestellt, wenn sie selbst zahlen. Dieses mit dem Mindestlohn bekommen und Kurs gleichzeitig, das läuft ja, funktioniert ja nur, wenn die Arbeitsverwaltung das zahlt, na, wenn es gefördert wird.
Stimmt.
Nach Paragraph 81, dann würde es so laufen. Ansonsten müsste man die Schulung an den Anfang stellen und danach erst mit der Einstellung beginnen. Und das ist ziemlich risikolos. Das machen einige Kunden von uns, machen das. Die bekommen dann nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr, bekommen die dann jemanden, der schon eigentlich auf dem Stand drittes Lehrjahr ist. Und vor allen Dingen die Anfänge im Schneiden alles schon gemacht hat, sodass dann der nahtlos in die Kundenbedienung hineinkommt. Das ist der Webfehler, von dem ich sprach. Dass es kommen unsere Lehrlinge im dualen System, so wie das heute funktioniert, bei der heutigen Salongröße im Durchschnitt, nämlich nur 4 Vollkräfte im Salon, einschließlich Chef, ist niemand übrig, der aufhört zu arbeiten, zuschaut, wie der Lehrling Kunden macht, ihn verbessert, ihm auf die Schulter klopft und so weiter, die ganze Ausbildung macht, während er selbst nichts verdient, kein Geld in die Kasse kommt und der Lehrling auch noch bezahlt werden muss für die Zeit, wo er was ausbildet. Das ist der Webfehler, weil in anderen Berufen, die Klempner zum Beispiel, Dachdecker, Schreiner, da arbeiten die Lehrlinge an Werkstücken mit in der Werkstatt oder beim Kunden, schrauben hin, machen hier, holen was, arbeiten richtig mit, stehen auf der Rechnung. Wo steht bei uns mal ein Friseurlehrling auf der Rechnung? Der Witz ist ja, dass ja, wenn die zu dritt kommen, der Meister kommt zu dir, in der Heizung, dann der Geselle und der Lehrling, dann stehen die alle drei drauf, ja, Alle drei musst du bezahlen. Und jeder zahlt es, ohne mit der Wimper zu zucken. Wir Friseure, wenn wir zu dritt an einer Kundin arbeiten, da zahlen wir immer, zahlt die immer nur die Dienstleistung. Einmal.
Ja, ja, das ist... Das
wenn ein Ausbildungsvorgang ist, ja, ein Ausbildungsvorgang, dann zahlt sie vielleicht sogar noch weniger, weil es ein Modell ist. Der Stylist steht nebendran, kann seinen Umsatz nicht machen, kriegt auch kein Trinkgeld. Und der Chef muss das bezahlen. Wovon? Von welchem Geld? Das ist der Webfehler.
Genau, über den wir beide uns ja schon oft aufgeregt haben. Deswegen habe ich gesagt, Axel, du musst jetzt hier auch mal in den Podcast kommen. Wobei wir dürfen bei diesem Thema jetzt auch nicht verschweigen. Der Nachteil ist, wenn du nicht in dieser Handwerksrolle bist, dann kann sich eigentlich ja jeder Kosmetiker nennen. Und
Das wäre ganz fatal. Das darf auf keinen Fall passieren. Das hat man ja versucht. 2004 auf 5 hat man ja einen Teil der Berufe aus diesen zulassungspflichtigen Berufen rausgenommen, wie zum Beispiel den Fliesenleger. Und der Fliesenlegerberuf ist am Boden jetzt. Die Qualität ist am Boden und die würden es gerne ungeschehen machen, aber das werden sie wohl nicht mehr hinkriegen, das zurückzubiegen. Also den Meister aufzugeben, der sozusagen bei allen Berufen jetzt noch geblieben ist, die eine gewisse Gefahrgeneigtheit für die Kunden haben. Na, die haben wir ja, weil wir können problemlos eine Kundin enthaaren, wenn sie unsere Produkte falsch anwenden. Das ist Gefahrgeneigtheit, wir haben Allergieproblematik, ja, wir haben Stoffe, die als gefährlich eingestuft werden, die muss jemand überwachen. Und das ist der Meister. Und der Meister hängt natürlich logischerweise am dualen System.
Genau. Ja,
man würde es anders aufstellen. Ich meine, eine gewisse Gefahr sehe ich nur darin, dass eben außer den Grünen alle den Meister erhalten wollen, aber die Grünen jetzt im Aufwind sind. Also sollten die Grünen wirklich eine übermächtige Regierung werden, dann würden die den Meister vielleicht abschaffen. Das sehe ich eine gewisse Gefahr drin. Wenn man das macht, dann kippt man nämlich das Kind mit dem Bade aus. Und das sollte man ja nie machen. Ne? Man müsste das Wasser wechseln, aber nicht das Kind auskippen.
Ja gut, wir sollten in unserem System bleiben, da stimme ich dir schon zu. Aber ich denke, nicht nur mir ging es so, sondern ich glaube, ganz vielen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts ging es heute so, dass du uns Dinge gesagt hast, wo du gesagt hast, das geht auch. Und das geht auch. Es ist hier irgendwie keine Klarheit. Es ist hier keine, also ich fühle mich fast als traditioneller Ausbilder fast ein bisschen betrogen.
Ja,
Verständlich. Das stimmt nicht oder das ist selbstverständlich? Das
ist verständlich, ne?
Ja, verständlich, genau. Und das geht ja eigentlich nicht. Also hier würde ich mir schon wünschen, von unserer politischen Vertretung und da natürlich ganz oben an der Zentralverband und dann natürlich alle Kammern und Verbände da drunter ebenso, dass man sich mal einigt auf gewisse Spielregeln und sagt, pass mal auf, wir haben folgende Wege, in diesen Beruf zu kommen. Den klassischen wie bisher, dann gibt es diesen Weg und jenen Weg und das geht auch. Ich glaube, wenn wir das hätten, dann wären wir doch schon viel weiter.
Auf jeden Fall. Das sind die drei Wege, die wir heute jetzt besprochen haben. Oder bin ich dir auch sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit jetzt hatte, weil ich habe tatsächlich immer das Problem, das erklären zu müssen. Und zwar als einer, der das eben aus der Praxis kennt. Und das ist nicht sehr verbreitet. Deswegen sind die Leute, reagieren immer wieder so. Und ich muss es manchmal sogar mehrmals erklären oder dann nochmal schriftlich geben. Wie war das? Na, und das ist natürlich auch ein ziemlich unbefriedigender Zustand, dass das nicht bekannt ist. Das müsste man wirklich von oben her so kommunizieren. Und ich glaube, dass das schon möglich sein wird. Die Vertretungen, gerade in Bayern habe ich jetzt wahrgenommen, denkt man doch darüber nach. Man sieht ja, dass man die Öffnung eigentlich schon nicht mehr verhindern konnte, sag ich mal so. Es ist ja schon geöffnet, das duale System. Jetzt müsste man es halt auch mit Namen versehen und einem Weg vorgeben.
Mit einer Professionalität.
Ja, genau.
Genau. Genau, ja, aber gerade in Bayern, glaube ich, seid ihr da ja auf einem ganz guten Weg, oder? Also da sieht man ja schon die Bereitschaft.
Es gibt schon Gespräche, ne, also in denen ich auch immer beteiligt bin. Ich meine, man beteiligt mich deshalb nicht, weil ich so lange das mache. Und ich bin da auch dankbar dafür. Und ich bin wirklich weit davon entfernt, etwas Gutes umzuschmeißen. Also wenn man sowas hat wie das duale System, muss man das einfach, man muss ja immer schleifen und verbessern und ausbessern, renovieren. Ja, aber wenn ich ein Haus renoviere, reiße ich es ja auch nicht ab. Da wird immer schnell schwarz-weiß gemalt, ne, und das möchte ich gar nicht. Also das weiß man da, deshalb arbeite ich da auch gerne mit.
Ich habe aber auch das Gefühl, es wird so oft schwarz-weiß gemalt, weil man immer nur ein gewisses Halbwissen hat. Und man schnappt was auf, man hört was und dann haut man da gleich drauf, anstatt sich mal damit auseinanderzusetzen, warum ist das eigentlich so, was für Alternativen gibt es. Und ich denke, dazu hat unser Gespräch absolut beigetragen. Ich werde alle Informationen, aber ich werde zumindest nochmal deine Homepage und die Kontaktdaten hier in den Shownotes verlinken, sodass, wenn da der Wunsch ist, dass man zumindest mal ein Lebenszeichen an dich senden kann. Ich hoffe, du wirst jetzt nicht überschüttet und überrannt von ganz vielen Anfragen. Aber ansonsten können wir das Ganze natürlich auch in der Nun mal deutlich Facebook-Gruppe diskutieren. Genau. Ja, Axel, das war ein, ich habe es mir schon im Vorfeld gedacht, ein super spannendes und ganz wertvolles Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit, Axel.
Ich danke dir, das war für mich eine gute Gelegenheit, das mal im Ganzen darzustellen. Vielen Dank, Lars.
Gerne.
Gestern rief mich mein Freund Christian an und der war auf der einen Seite so begeistert vom HSV, weil wir ja Tabellenführer sind nach 3 Spieltagen, aber auf der anderen Seite war auch so beunruhigt wegen diesem Fall Bakary Yatta. Und ich habe zu ihm gesagt, Christian, ja, auf der einen Seite ja, ich freue mich auch, dass der HSV so gut gestartet ist, ne? Wir sind Tabellenführer, aber immer dran denken bitte, in welcher Liga, ne? Wir sind nicht der BVB, ja, der grüßt von oben in der ersten Liga, wir in der zweiten, ist auch schön, ist auch nett, aber da muss man immer in Relation sehen. Und beim Fall Bakary Yatta, da muss ich sagen, da würde ich mich echt freuen, wenn wir mal so ein bisschen die Emotionen rausnehmen. Was ist passiert für die wenigen von euch, die es vielleicht nicht mitbekommen haben? Denn dieser Fall ging ja durch alle Medien, also auch wenn man sich nicht für Fußball interessiert, wird man das höchstwahrscheinlich mitbekommen haben. Beim Hamburger Sportverein spielt ein Fußballprofi, der heißt Bakary Yatta, ist als Flüchtling 2015 nach Deutschland gekommen, ist aufgefallen, weil er wirklich viel Fußballtalent hat, hat dann beim HSV mal gespielt, dann hat man ihn beobachtet, dann hat man ihn unterstützt, dann hat man ihn sogar bei den Profis mitspielen lassen und jetzt hat man ihm sogar einen Profivertrag gegeben. Also, das klingt nach einer Musterkarriere und nach so ein bisschen 1001 Nacht, ist ja schön, so, aber jetzt kommt die Sportbild daher, großer Aufmacher, dass Bakary Yatta gar nicht Bakary Yatta ist. Ja, die Sportbild hat 2 Hobbytrainer in Gambia gefunden, die behaupten, der heißt eigentlich ganz anders und untermauern das mit einem Foto von jemand, der so ähnlich aussieht wie Bakary Yatta. So, und jetzt ist die Aufregung natürlich groß. Alle Medien haben sich drauf gestürzt, in den sozialen Netzwerken wurde da hochemotional diskutiert. Und ich muss sagen, ich finde das so schade für diesen Profi. Und ich finde da die Art, wie wir Dinge diskutieren, diese Emotionalität, ich finde die so schwierig. Ich erlebe das ja auch in meinem Berufsleben. Wenn wir irgendetwas haben, wenn eine Kundin sich beschwert oder so, es sind immer gleich so hohe Emotionen. Oder wenn man mal eine Ein-Sterne-Bewertung bei Google bekommt, ja, gleich gehen die Emotionen immer so hoch. Und mein Gott, wir sind ein emotionaler Beruf, wir sind Menschen und ich finde, Emotionalität gehört auch zu unserem Alltag dazu. Aber wir sollten manchmal echt gucken, wann wir auch unsere Energie mal zurückfahren sollten und wann wir die in und wenn wir mal, sag ich mal, ein bisschen Emotionalität rausnehmen. Das würde bei einigen Diskussionen wirklich hilfreich sein. Und so auch bei diesem Fall mit Bacariata. Ich finde, das ist ziemlich eindeutig. Ich kenne diesen Mann nicht. Ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt, aber ich habe viel aus dem Umfeld des HSV über ihn gehört. Der scheint ein ganz demütiger Typ zu sein, sehr dankbar, sehr mannschaftsdienlich, ist beim Verein und bei seinen Mitspielern sehr, sehr beliebt und scheint ja ein ganz bodenständiger Typ zu sein. Ich meine, der hat einen Profivertrag unterschrieben, dementsprechend, er verdient jetzt nicht Millionen, aber er verdient halt sehr viel Geld. Ja, und der gehört nicht zu diesen Fußballprofis, die sich dann gleich einen Sportwagen kaufen oder eine dicke Goldkette oder sonst irgendwas, sondern der ist ganz bodenständig und ganz ruhig. Und jetzt steht da dieser Verdacht im Raum, dass er vielleicht falsche Angaben angegeben hat bei der Einreise. Und ich finde, der Typ hat es verdient, aufgrund, wie er sich halt gibt, seitdem wir ihn hier kennen und beobachten. Ich finde, der hat es verdient, dass man das ganz sachlich und nüchtern jetzt mal betrachtet. Und die Behörden werden sich darum kümmern und vielleicht ist an diesem Vorwurf ja gar nichts dran. Und ja, dann wäre jede Aufregung eh umsonst. Und sollte an dem Vorwurf was dran sein und sollte der bei der Einreise falsche Angaben gemacht haben, dann gehört das juristisch genauso bestraft mit allen Konsequenzen, die dazugehören, wie es vorgesehen ist. Egal, ob er HSV-Profi ist oder nicht. Ja, der muss ja deswegen nicht besser gestellt werden. Aber ich finde, diese Vorverurteilung und diese Emotionalität, die finde ich unangebracht und weil es auch noch jetzt ein Mensch ist, der in der Öffentlichkeit steht, weiß ich nicht, ob der diesen Makel je los wird. Und ja, so ein bisschen, natürlich ist mein Hauptvorwurf, geht da an die Sportbild und an die Journalisten, die da einfach eine geile Schlagzeile wollten, aber auch, dass so viele Menschen sich wieder gleich emotional, ja, mit allem, was dazugehört beim Thema Flüchtlinge und so weiter, die lassen sich sofort einfangen mit so einem Thema und das finde ich ganz grausam. Also ein bisschen weniger Emotionalität wäre gut. Ganz emotionslos durchs Leben gehen ist traurig, das möchte ich auch nicht, aber immer ja auf die Verhältnismäßigkeit achten. Und das ist übrigens auch mein Wunsch an euch, wenn ihr jetzt hoffentlich viel Feedback gebt auf unserer Nummer deutlich Facebook-Seite zu dieser Folge. Es kann ja gut sein, dass einige Aussagen von Axel oder von mir bei euch auf große Emotionalität gestoßen ist und dass ihr unbedingt etwas loswerden wollt. Bitte macht das, bitte tut das, fühlt euch da frei. Ihr könnt auch anderer Meinung sein als Axels Meinung oder als meine Meinung. Es gibt in vielen Dingen im Leben ja auch nicht nur eine richtige Meinung. Also bitte, gebt gerne Feedback und auch gerne klare Stellung, aber denkt bitte immer daran, in der Formulierung bleibt sportlich fair, bleibt wertschätzend und grenzt nicht aus mit Formulierung. Das würde ich mir wünschen. Ist bisher super gelaufen auf unserer Facebook-Seite und das wünsche ich mir auch für die Zukunft. Wäre wirklich toll. Vielen Dank für euer Interesse an dieser Folge, an der Folge 006. Die nächste Folge erscheint Anfang September, am 4. September. Und dann wisst ihr ja, wenn das hier die Folge 006 ist, dann wisst ihr ja, welches die nächste Folge ist. Eine ziemlich besondere Folge. Und ich habe mir zu dieser James-Bond-Folge nicht James Bond eingeladen, aber einen Typ, der ähnlich gut aussieht und ähnlich cool ist. Eine große Persönlichkeit in unserer Branche. Und ihr könnt euch jetzt schon auf ihn freuen. Wer das genau ist, das verrate ich ein, zwei Tage vor dem Erscheinen der Podcast-Folge auf unserer Nummer deutlich Facebook-Seite. Und ja, bleibt gespannt. Habt viel Erfolg, habt viel Spaß in den nächsten Tagen und ich hoffe, wir hören uns Anfang September wieder. Vielen Dank für euer Interesse und tschüss aus Hamburg.